ARD. SWR Kultur. Forum. Müdes Deutschland, was tun gegen Schlaflosigkeit? Darum geht es hier heute mit Marion Theiß. Der Mensch verschläft etwa ein Drittel seines Lebens. Doch die Zeit im Bett ist oft nicht so erholsam, wie sie sein sollte. Jeder dritte bis vierte Deutsche leidet unter Schlafstörungen und immer öfter sind junge Menschen betroffen. Überhaupt schlafen viele Menschen zu wenig. Das hat Folgen für die Gesundheit des Einzelnen und die Wirtschaftskraft des ganzen Landes. Was hält uns wach? Welche Folgen hat das? Und wie finden wir besser in den Schlaf? Darüber rede ich mit Professor Dr. Christian Benedikt. Der ist Humanbiologe und Neurowissenschaftler an der Universität in Uppsala in Schweden. Und er hat zwei Bücher über das Schlafen geschrieben. Mit der Diplompsychologin Dr. Habel-Christine Blume. Sie ist Schlafforscherin und arbeitet als Schlaftherapeutin am Zentrum für Chronobiologie der Uni Basel. Und mit der Kinder- und Jugendärztin Professor Dr. Mirja Quante. Sie leitet den Bereich Kinderschlafmedizin an der Kinderklinik in Tübingen. Aktuelle Zahlen zeigen, dass die Zahl der Menschen mit Schlafstörungen zunimmt. Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin redet von 25% der Bevölkerung. Das Robert-Koch-Institut von fast jedem Dritten. Haben Sie eine Erklärung dafür, Frau Blume?
Ich glaube, es gibt eigentlich zwei Erklärungen, die diese Zunahme auf dem Papier erstmal von Menschen mit Schlafproblemen, das ist das, worüber wir sprechen, bei 25-30 oder teilweise sogar über 30%, erklären können. Das eine ist sicher, dass wir in einer Welt der multiplen Krisen leben. Jetzt wird uns gerade der Klimawandel wieder in diesem Hitzesommer vor Augen geführt, mit den Wäldern, die vertrocknen. Diese multiplen Krisen können Stress auslösen und der Stress ist nun mal der größte Feind des Schlafes. Was man aber auch nicht vergessen darf, ist, dass wir vielleicht heute eine erhöhte Offenheit gegenüber dem Thema haben. Also, dass mehr Menschen begreifen, dass der Wunsch nach gutem Schlaf ein legitimer ist. Das heißt dann auch, man geht zum Arzt, zur Ärztin und auch dann steigen natürlich auf dem Papier die Zahlen, obwohl es in dem letzteren Fall eher eine Reduktion der Dunkelziffer ist.
Auch junge Menschen klagen ja häufiger über Schlafprobleme. Schon Vorschulkinder haben teilweise Schwierigkeiten, damit ein- oder durchzuschlafen. Wie kann das sein, Frau Quante?
Ja, das kann ich bestätigen. Und was hier ein großes Problem ist, sind tatsächlich unsere digitalen Medien. Wir sehen teilweise auch bei den Kindern im Vor- und Grundschulalter, dass Computer, Smartphone dann 3-4 Stunden am Tag genutzt wird. Und das macht die Kinder natürlich wach und erschwert das Einschlafen.
Die letzten Zahlen vom Statistischen Bundesamt zur Schlafdauer der Bevölkerung ab dem Alter von 10 Jahren sind von 2022. Sie zeigen, dass die Menschen hier im Schnitt gut 8,5 Stunden pro Nacht schlafen. Eine neue Befragung des Robert-Koch-Instituts hat nun ergeben, dass fast jeder vierte Erwachsene weniger als 7 Stunden pro Nacht schläft. Reicht das nicht aus, Herr Benedikt?
Man muss natürlich immer, wenn man solche Zahlen auch diskutiert, nicht den Blick fürs Individuum verlieren. Klar gibt es Empfehlungen für unterschiedliche Altersgruppen und junge Menschen sollen natürlich auch länger schlafen als Erwachsene. Aber durch die Altersgruppen hinweg sieht man einfach, dass im Mittel viele halt eben nicht den Schlaf und die Dauer bekommen, den sie brauchen. Und natürlich gibt es immer auch eine Streuung. Einige können vielleicht auch mit weniger Schlaf klarkommen und andere brauchen ein bisschen mehr Schlaf.
Was ich interessant finde, ist, dass ja die Schlafdauer in der deutschen Bevölkerung zuletzt zugenommen hat. Gleichzeitig sagen die Menschen, sie schlafen schlechter. Wie passt das zusammen?
Es ist so, dass wenn wir Menschen fragen, wie lange sie schlafen, dann berichten sie uns eigentlich immer die Zeit, die sie im Bett verbringen. Und wenn ich schlecht schlafe, dann kompensiere ich diesen schlechten Schlaf, also die Probleme beim Einschlafen, aber auch das häufigere Erwachen in der Nacht und dann, dass man dann Schwierigkeiten beim Wiedereinschlafen hat, das kompensiert man dann eben über eine längere Bettliegezeit, müsste man korrekterweise eben eigentlich sagen.
Mhm. Nach Daten der kaufmännischen Krankenkasse KKH leidet vor allem die Generation Z zunehmend unter Schlafproblemen, Tendenz steigend. Mehr als die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen nimmt ab und zu Schlafmittel. Wir haben schon ansatzweise gesagt, es gibt Stress, was die Menschen beschäftigt. Die digitalen Medien sind ein Problem. Was insbesondere hält denn junge Erwachsene vom Schlafen ab? Sind das die beiden Dinge oder kommt da einfach noch mehr hinzu, dass das so rasant ansteigt?
Also was wir beobachten, ist gerade bei Jugendlichen oft ein Problem, dass die zu Hause sehr, sehr viel chillen, dass die natürlich digitale Medien nutzen, aber ein Verhalten, dass man nach draußen geht, dass man sich bewegt, dass man soziale Kontakte hat, das fehlt ganz, ganz oft. Und das führt dazu, dass sie zum Beispiel Mittagsschlaf halten zu inadäquaten Zeiten und dann wiederum haben sie Probleme, nachts in den Schlaf zu finden, haben natürlich die frühen Schulanfangszeiten und schon habe ich mir selbst ein Schlafproblem geschaffen.
Ich meine, wenn man einfach so ein bisschen an seine eigene Zeit zurückdenkt, nicht? Da gab's halt nicht viel, nicht? Am Abend. Da war um 22 Uhr dieses Testbild mit dem fürchterlichen Piepton, wenn man den Fernseher angemacht hat. Und da gab es halt nicht viele Alternativen, vielleicht noch ein Buch zu lesen. Dann hat man sich schlafen gelegt. Nun ist natürlich auch der digitale Lebensstil auch dadurch gekennzeichnet, dass man natürlich auch unglaublich viele verlockende Dinge machen kann. Auch die Dinge, die in die Nacht sozusagen sich strecken, nicht? Streaming-Dienste und so weiter und so fort. Und ich habe selbst 4 mittlerweile doch junge Erwachsene, aber trotzdem noch 4 Kinder und bei denen sehe ich das halt auch. Das führt dann schon auch häufig dazu, dass die halt in der Nacht nicht auf die Stunden kommen, die sie eigentlich auch brauchen.
Ich glaube, man muss schon auch unterscheiden. Ist es ein Schlafmangel, der durch den Konsum insbesondere digitaler Medien hervorgerufen wird, weil ich eben zu einem Zeitpunkt erst das Licht ausschalte oder das Handy ausschalte, zu dem ich eigentlich schon lange hätte schlafen können? Oder sind es wirklich Schlafprobleme, also Einschlafprobleme oder Durchschlafprobleme, die mich vom Schlafen abhalten? Denn da haben wir mittlerweile auch wissenschaftliche Daten, dass es nicht immer nur ist, dass digitale Medien eben zu Schlafproblemen oder wenig Schlaf führen, sondern natürlich auch Menschen, die Probleme haben beim Einschlafen oder Wiedereinschlafen in der Nacht, vermehrt zu digitalen Medien greifen, einfach um sich dann abzulenken. Und man könnte sogar noch auf eine positive Art und Weise das framen und sagen, naja, es ist vielleicht auch eine Form der Regulation von Emotionen. Es ist vielleicht sogar für manche ein hilfreiches Verhalten in der Situation. Auch wenn man das natürlich dann aus therapeutischer Perspektive hinterfragen darf.
Spielen denn Alkohol oder Drogen oder Aufputschmittel auch eine Rolle bei der Entwicklung?
Koffein spielt sicherlich eine Rolle. Also was oft unterschätzt wird, dass Energydrinks hohe Konzentrationen an Koffein enthalten. Viele Jugendliche denken erstmal nur an die Tasse Kaffee, aber nicht das, was sie über den Tag hinweg konsumieren. Also das lohnt sich schon unter die Lupe zu nehmen.
Ich meine, Schlaf ist immer so ein schönes Ergebnis von vielen Dingen, die so ineinander greifen und zusammenspielen. Dazu gehört natürlich auch die Umgebung, in der ich mich befinde, aber natürlich auch das, was ich meinen Tag gestalte. Und viele haben halt weniger soziale Kontakte, die sind mehr sozusagen vom Analogen ins Digitale gegangen. Leute sind heute auch weniger physisch aktiv. Und man sieht ja auch Gesundheitstrends, wie dass das Übergewicht häufiger wird. Und all diese Dinge in Summe können sich neben anderen Faktoren natürlich auch auf den Schlaf auswirken und diesbezüglich auch unerwünscht.
Wir haben jetzt von jungen Erwachsenen geredet. Frau Quante, Sie haben auch schon gesagt, die Schlafprobleme im Kindesalter sind da auch mit stark steigender Tendenz oder kann man das so nicht sagen?
Also wir haben ungefähr, so, wenn man Eltern befragt, eine Prävalenz je nach Altersgruppe zwischen 20 bis maximal 30% an Schlafproblemen, die berichtet werden.
Ja, können Sie sagen, ob das bestimmte Kinder sind? Ich habe jetzt zum Beispiel gerade gelesen, dass ADHS oft verbunden ist mit Schlafproblemen.
Also ich glaube, was man bei ADHS immer beachten muss, das kann auch mal eine Fehldiagnose sein, weil ich schlafbezogene Atmungsstörungen übersehen habe. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig zu fragen, ob das Kind nachts schnarcht, ob es Atemaussetzer hat, weil dadurch bedingt eine schlechte Schlafqualität kann sich dann auch in einem hyperaktiven Verhalten der Kinder äußern. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt im Kindesalter, dass sie gar nicht so sehr eine Tagesmüdigkeit oder Tagesschläfrigkeit zeigen, sondern oft überdreht sind. Und dann kann das von den Eltern zum Teil auch nicht richtig eingeordnet werden. Und ja, es zieht sich eigentlich durch alle Familien durch. Wir sehen zum Teil bei Familien mit Migrationshintergrund, dass es oft da mehr Zugang gibt zu digitalen Medien, wo gerade akademische Familien vielleicht mehr Restriktionen rausgeben. Aber insgesamt haben wir Schlafprobleme wirklich durch alle Bevölkerungsschichten.
Wenn man sich natürlich, ich meine, auch ich selbst blicke jetzt wieder zurück, so auf die unterschiedlichen Lebensphasen anschaut und auch Phasen hat, in denen Familien vielleicht auch ökonomisch nicht die besten Voraussetzungen haben, das strahlt ab, nicht? Eine Familie erlebt als Gänze auch Stress, das kriegen auch Kinder mit. Und das kann natürlich sich auch auswirken auf sowas wie Schlaf. Nochmal, der Schlaf ist immer ein relativ guter Spiegel, nicht nur sozusagen von ihrem gesundheitlichen Status, aber auch von all diesen Milieufaktoren, die sie umgeben, nicht? Und da spielt die Familie und der sozioökonomische Background auch eine ganz wichtige Rolle.
Ich hätte da auch noch eine Frage an Frau Kante. Und zwar habe ich mich gefragt, inwiefern möglicherweise die Tatsache, dass mehr Eltern Schlafstörungen bei ihren Kindern berichten, inwiefern das eben möglicherweise auch Ausdruck des Stresses ist, der auf Seiten der Eltern erlebt wird. Also wo vielleicht auch die Toleranz gegenüber Schlafproblemen bei Kindern sinkt.
Das ist ein wichtiger Faktor. Also tatsächlich sehen wir einen Zusammenhang und wir haben das auch in Studien belegt, wenn Eltern eine schlechtere Schlafqualität haben und zum Beispiel auch beruflich belasteter sind, dann wirkt sich das auch auf die Kinder aus. Und da kann man natürlich vieles postulieren. Also habe ich vielleicht ein anderes Erziehungsverhalten? Setze ich weniger Grenzen, weil ich eh schon am Ende bin, ja, und nicht mehr kann und lasse dann einfach Dinge auch mehr zu? Den Zusammenhang gibt es auf jeden Fall.
Und Jungen sind eher betroffen, habe ich gelesen?
Es gibt also Studien, die das zeigen, ja.
Und welche Rolle spielen Albträume dabei? Das ist ja wahrscheinlich bei Kindern ein wichtigerer Faktor als bei Erwachsenen, oder?
Genau, also insgesamt ist es so, dass Kinder aus evolutionsbiologischer Sicht Träume für die Simulation nutzen. Also da können zum Beispiel Gefahrensituationen erprobt werden und auch Lösungsansätze trainiert werden. Also im Prinzip sind Albträume jetzt nicht per se gleich etwas Schlechtes. Und wir haben im Kindesalter noch höhere Anteile an REM-Schlaf, wo typischerweise das Träumen stattfindet. Und entsprechend habe ich auch mehr Chancen sozusagen in meinem Schlaf, dass es dann auch mal zu Albträumen kommen kann.
Aber die Schlafqualität hat nichts damit zu tun, doch eigentlich schon, oder? Ob sie viele Albträume haben als Kind.
Wenn ich aus der Perspektive als Schlafforscher, aber auch als Vater von vielen Kindern hier einmal kurz berichten darf und reingrätschen darf. Ich meine natürlich, wenn der Albdruck groß ist, wenn es Phasen der Veränderung gibt, wir sind aus Deutschland nach Schweden gezogen oder wenn man die Schule wechselt. All diese Phasen der Veränderung sind häufig eben auch dadurch geprägt, dass Erneuerung auch häufig mit einem erhöhten Albtraumdruck auch einhergeht. Und Kinder natürlich dann auch anfangen, Strategien zu finden, wie man Schlaf sozusagen nach hinten verlegen kann, wie man sozusagen das Ganze vermeiden kann, weil es ist ja einfach auch stressig. Also es ist schon auch, kann auch schon ein Problem sein, obgleich ich Frau Quante natürlich auch recht gebe. Kinder haben einfach einen besseren, zusammenhängenderen Schlaf und haben auch mehr REM-Schlaf, den Traumschlaf, in dem wir halt auch diese sehr lebendigen Träume haben können. Und dadurch ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man diese Träume auch wahrnimmt und erlebt, auch entsprechend größer.
Vielleicht können wir noch mal kurz, damit wir so ein bisschen eine Basis haben, worüber wir genau reden, sagen, was passiert, wenn wir schlafen, also in Bezug auf Gehirn, Gedächtnis und so weiter.
Wir brauchen quasi den Schlaf, um das, was wir am Tag, wenn wir wach sind, erleben, sozusagen nachzubearbeiten. Aus Gedächtnisperspektive bedeutet das, dass wir im Schlaf, da gibt es einige schöne Studien, beispielsweise Dinge, die wir erlernt haben, die aber nicht so richtig verfestigt worden sind, im Schlaf verfestigen, aber nicht nur verfestigen Gedächtnisinhalte, sondern möglicherweise auch in größere Kontexte stellen, das heißt kontextualisieren. Was können wir eigentlich mit dem, was wir erlernt haben, was können wir daraus machen? Wie können wir uns weiterentwickeln? Aber natürlich aus körperlicher, physiologischer, somatischer Sicht ist natürlich genauso wichtig, den Schlaf zu haben für die Immunfunktion. Das ist wichtig für die Hirngesundheit. Das ist wichtig für die Regeneration. Herr de Güte, es gibt so viele Aspekte. Und ich setze hier jetzt den Punkt und gebe gerne den Staffelstab rüber zu Frau Blume oder Frau Quante.
Beziehungsweise ich könnte eine von Ihnen noch fragen. Ich weiß jetzt, weil ich das gelesen habe, dass nach 48 Stunden Schlafentzug wir nur noch über 50% unseres Leistungsvermögens verfügen. Was passiert, wenn wir nicht schlafen können?
Naja, erstmal werden wir natürlich sehr, sehr müde. Bei 48 Stunden ist es auch wirklich so, dass es zu Sekundenschlaf kommt. Das heißt, wenn man das zum Beispiel im Labor testet, da haben wir so schöne Tests, wo Menschen möglichst schnell auf ein sich veränderndes Signal reagieren müssen. Und das verpassen die einfach. Es sammeln sich auch bestimmte Stoffwechselprodukte im Gehirn an, die uns nicht nur müde machen, sondern die auf lange Frist auch die Entstehung neurodegenerativer Erkrankungen, also zum Beispiel eine Alzheimer-Demenz, begünstigen könnten. Alles das, was Herr Benedikt gerade auch angesprochen hat, das geht uns natürlich verloren. Die Stimmung sinkt, die Ernährung verändert sich dann auch bei Schlafmangel. Und das zeigt eben, dass der Schlaf ein notwendiges und überlebensnotwendiges Gegenstück ist zum Wachsein. Und ich finde es manchmal lustig, dass Menschen so häufig fragen, ja, wofür brauchen wir denn den Schlaf eigentlich? Aber sie fragen nie, wofür brauchen wir die Wachheit? Und es ist einfach so, wir brauchen beides in ausreichender Menge und Qualität.
Vielleicht hat Schlaf auch ein bisschen sowas von diesem FOMO, Fear of Missing Out. Wir haben Angst, dass wir was verpassen und das kommt daher, dass man nach dem einen fragt, nach dem anderen nicht, oder?
Naja, und das ist natürlich auch ein Zustand, der uns unbewusst ist. Also wir haben ja dazu keinen Zugang, außer wir benutzen jetzt einen Schlaftracker, der uns zumindest das Gefühl von einem Zugang zu diesem Zustand, in dem wir normalerweise unbewusst sind, vermittelt.
Wir haben keine Kontrolle. Das ist schwierig für einen durchgetakten modernen Menschen zu akzeptieren, oder?
Ja, tatsächlich ist es auch sehr schwer zu sagen, ob man geschlafen hat oder nicht. Wir sind da gar nicht gut drin. Also es gibt Studien, die haben das beleuchtet und haben gefragt, und haben sie gerade geschlafen? Und das schaffen wir nicht gut zu beurteilen.
Und das Lustige in diesem Zusammenhang, ich will es nur ergänzend sagen, ist auch noch genau diese Kontrolle, die Sie hier ansprechen. Das ist dann ja häufig auch für Therapeutinnen wie Frau Blume sehr relevant, nicht? Weil genau diese Kontrolle auch einen Fokus entstehen lässt. Und ich kann Ihnen eins sagen, Schlaf können Sie nicht erzwingen, nicht? Und ein Fokus führt natürlich dazu, dass das Ganze in so eine Art einem Leistungsprinzip in einer gewissen Weise folgt und man selbst monitorend immer bewertet, ja, klappt das jetzt? Wird es jetzt gut? Und das ist natürlich nicht gut für den guten Schlaf.
Also je mehr ich unter Schlafdruck bin, ich muss jetzt unbedingt mich erholen, desto schwieriger wird es, desto nervöser werden wir und dann funktioniert gar nichts mehr, ne?
Und das ist dann halt auch wichtig, wenn man das Thema Schlaf beleuchtet, auch in den Medien. Klar ist es wichtig, dass man den Schlaf und die ganzen hervorragenden und spannenden Befunde im Zusammenhang mit Schlaf auch hervorstellt, heraushebt. Schlaf ist relevant. Aber was auch wichtig ist, ist, dass wir verstehen, dass wir halt nicht rausgehen und sagen, Schlaf ist die alles entscheidende sozusagen Größe, wenn es um Gesundheit und Wohlbefinden geht. Weil das führt auch dazu, dass die Leute nicht solche Podcasts hören und sagen, ja, dann bin ich ja erleichtert. Dann geht es mir ja besonders gut. Dann baut man eher noch mehr Druck auf. Also es muss schon ein guter Mittelweg gefunden werden.
Ich sage häufig, Schlaf ist ein wichtiger Gesundheitsfaktor. Und das Schöne ist ja auch, er ist modulierbar. Aber er ist bei weitem nicht der einzige und vielleicht auch gar nicht der wichtigste.
Müdes Deutschland, was tun gegen Schlaflosigkeit? Das ist das Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit dem Neurowissenschaftler Christian Benedikt, der Psychologin und Schlafforscherin Christine Blume und der Kinder- und Jugendärztin Mirja Quante. Schauen wir mal auf die Folgen von Schlafmangel für die Gesellschaft. Ist es so, dass wenn wir Schlafprobleme haben und wir haben viele unausgeschlafene Menschen um uns herum, ist das so, dass die Gesellschaft sich insgesamt verändert und zum Beispiel aggressiver wird?
Also was Studien zeigen, ist, dass der Schlaf eben schon auch wichtig ist für eine emotionale Ausgeglichenheit. Und da könnte man jetzt auch an Aggression denken. Wenn man ausreichend geschlafen hat, dann fällt es leichter, Kompromisse zu finden. Dann ist die Zündschnur vielleicht nicht so kurz in Konflikten. Dann ist man auch ein bisschen gnädiger mit anderen. Wobei man, glaube ich, da auch aus einer psychologischen Perspektive immer sehr unterscheiden muss zwischen der Fremdwahrnehmung und der Selbstwahrnehmung. Also viele Patientinnen und Patienten mit Insomnie haben das Gefühl, boah, ich bin total reizbar und ich bin einfach nicht so nett mit meinen Mitmenschen. Und ich bringe dann gerne mal dieses Thema auch in der Therapie auf und sage, ja, aber wie geht's denn Ihren Mitmenschen damit? Haben Sie mal mit Ihrem Partner, Ihrer Partnerin oder Freundinnen, Freunden gesprochen, ob die das auch so wahrnehmen? Denn viele Menschen sind strenger mit sich als mit anderen.
Jugendliche müssen um kurz vor 8 in der Schule sitzen, obwohl ihr Körper auf Schlaf eingestellt ist. Eltern müssen um 6 raus, damit sie vor der Arbeit die Familie versorgen können. Arbeitnehmer stehen um 3 Uhr morgens auf, um in die Frühschicht zu starten. In Krankenhäusern, in der Gastronomie, bei vielen produzierenden Unternehmen wird rund um die Uhr gearbeitet. Macht unsere Arbeits- und Wirtschaftsstruktur die Menschen dauermüde oder sogar krank?
Also ich kann vielleicht mal für die Jugendlichen sprechen, weil die diejenigen sind, die unter den frühen Schulanfangszeiten leiden. Also ich habe ja eine Veränderung der Chronobiologie. Das heißt, im Jugendalter bis 25 Jahre werde ich immer mehr zum Spättyp. Und das heißt, dass eigentlich für die Jugendlichen die Schule erst um 8.30 Uhr oder später beginnen sollte, damit es ihrer eigenen Chronobiologie entspricht. Und da ist zum Beispiel ein Ansatz, wo gesellschaftliche Veränderungen auch zu einem besseren Schlaf führen könnten.
Das hat sich wahrscheinlich spätestens jetzt erledigt, wo es immer heißer wird und es, je länger der Tag fortschreitet, schwieriger wird, die Zeit nach vorne zu verlegen. Und es gibt diese Versuche seit Jahrzehnten. Sehen Sie da noch irgendwelche Hoffnung, dass sich da was ändert?
Also es gibt einzelne Schulen, die angefangen haben, Dinge umzusetzen, die zum Beispiel eine Gleitzeit, war groß in Medien vor ein paar Jahren, eingeführt haben, sodass wir haben ja alle so ein bisschen eine unterschiedliche Chronobiologie, sodass die Früheren auch früher anfangen können und die anderen dann etwas später. Aber da hängt natürlich viel Logistisches dran, also wie sind die Busse getaktet, dann die Eltern, die früh aus dem Haus müssen, dann Hobbys am Nachmittag. Also es ist nicht leicht, so etwas wirklich dann einzuführen.
Ja, und die Studie, die Frau Conte gerade angesprochen hatte, die hat nämlich dann auch gezeigt, dass ein Jahr später dieses Modell von vielen Schülerinnen und Schülern gar nicht so in Anspruch genommen wurde. Also auch wenn man gesehen hat, wenn sie eine Stunde später anfangen, dann wird diese Stunde wirklich auch fürs Schlafen genutzt und nicht, wie jetzt manche vielleicht vermuten würden, dann hängen sie halt noch mehr am Handy oder am Rechner. Nein, die schlafen wirklich, aber sie entscheiden sich relativ selten dafür, später zur Schule zu gehen, weil eben da noch ganz viel mehr hinten dran hängt. Und insofern muss man sagen, unsere Gesellschaft, die tickt halt auch in einem Rhythmus, wo ein Arbeitsbeginn um vielleicht 8 Uhr oder 8.30 Uhr morgens normal ist. Und wenn sich alles daran orientiert, dann ist es natürlich auch für Einzelne umso schwerer zu sagen, ah, ich fange jetzt heute aber eine Stunde später an.
Also heißt das, wir sollten da mittelfristig mal überlegen und vielleicht auch mal ran, um zu schauen, dass wir nicht unser Schlafbedürfnis der Art und Weise, wie die Wirtschaft strukturiert ist, unterordnen?
Ich meine, es gibt zwei wunderbare Chronobiologen aus München, die den Till Ronneberg und die Celine Wetter, die dann zwischenzeitlich auch in die USA gegangen ist. Und die haben halt richtig schöne Arbeiten publiziert, bei dem sie halt gezeigt haben, wenn man in so ein Unternehmen reingeht, wo es auch Schichten gibt und versucht, die Schichten den individuellen Chronotypen anzupassen, dann haben die, die dort halt in den Schichten arbeiten, wenn es besser ihrem Chronotypen entspricht, bessere Voraussetzungen halt auch zu schlafen, ihren Schlaf zu bekommen, den sie brauchen. Mit all den möglichen positiven Implikationen, die wir hier schon erwähnt haben, wie dass man halt all die tollen Funktionen des Schlafs auch ausnutzen kann. Das heißt, es gibt ja Beispiele, auch aus der Forschung, in den Alltag gebracht, in die Wirklichkeit gebracht, die zeigen, dass wir das schon machen können. Und wenn ich auf die Kinder und vor allem die Jugendlichen mich beziehe für einen kurzen Moment, ich meine, man kann ja nicht sagen, ja, werden wir uns jemals dem anpassen? Wir haben auch vor 50, 60 Jahren alle ein Auto mit Benzin gefahren und jetzt sagen, wir müssen was ändern wegen des Klimas. Wir müssen jetzt andere Alternativen finden. Und so kann man natürlich auch sagen, die Forschung ist weitergekommen, wenn es zum Thema Chronobiologie und Gesundheit geht. Und warum sollen wir das nicht mit einbauen? Es gibt Beispiele, dass das definitiv auch möglich ist.
Die gibt es schon sehr lange. Es geht sehr langsam voran in die Richtung, von der Sie gerade geredet haben. Müsste da mehr politischer Druck entstehen, sodass man statt zu sagen, wir müssen mehr leisten, wir müssen mehr arbeiten, eher sagt, wir müssen anders arbeiten und wir müssen auch ein bisschen mehr schlafen, damit wir ausgeruht und leistungsfähig sind?
Also ich glaube, die Schulzeiten, das ist sicher auch eine politische Frage. Ich glaube aber auch, dass wir dann kulturellen Wandel und auch einen Wandel in vielen Unternehmenskulturen brauchen. Denn wie Herr Benedikt gerade auch gesagt hat, ja, es gibt diese Studien, die zeigen, das ist möglich. Wir können Menschen, auch Menschen, die im Schichtdienst arbeiten, und da müssen wir auch sagen, ohne Menschen, die im Schichtdienst arbeiten, funktioniert eben auch unsere Gesellschaft nicht. Wir können denen aber entgegenkommen. Dennoch hängt trotzdem immer eine Gesellschaft hinten dran. Und beispielsweise, wenn jetzt jemand sagt, bei mir kommt aber die Spätschicht entgegen, es kann auch kein Familienvater oder eine Mutter dauerhaft in Spätschichten arbeiten, weil das dann beispielsweise wieder nicht zum Rhythmus der Kinder passt. Also ich glaube, es braucht einfach viel mehr. Es braucht vor allem aber auch erstmal ein Verständnis und eine Akzeptanz dafür, dass nicht alle Menschen gleich ticken. Und wenn wir uns auch fragen, woher kommt denn diese Idee, dass ein Arbeitsbeginn um 8 Uhr morgens irgendwie gut wäre oder ein Schulbeginn? Vielleicht müssen wir dann sogar zurückgehen in Zeiten, wo unsere Gesellschaft viel stärker landwirtschaftlich geprägt war. Und dann sind wir aber auch an einem Punkt, da waren Menschen sehr viel mehr draußen, haben viel mehr Zeit unter freiem Himmel verbracht, waren viel mehr in Bewegung. Und wir wissen, dass Tageslicht zum Beispiel einen ganz starken Effekt auch auf unsere Chronobiologie hat. Die innere Nacht beginnt dann tendenziell früher. Und das heißt, damals war vielleicht dieser Arbeitsbeginn um 8 Uhr passend, aber es ist nicht unbedingt mehr heute.
Also sich ein bisschen mehr an die Tages- und auch an die Jahreszeiten anpassen, würde uns allen helfen. Bisschen mehr Flexibilität, bisschen mehr Rücksicht auf Früh- oder Spätaufsteher, auch bei Schichtdienstmodellen, weil die Zahl der Beschäftigten mit belastenden Arbeitszeiten ist ja auch stark gestiegen. Gilt das denn auch schon für Kinder zum Beispiel? Sind schon Kindergartenkinder Lerchen oder Eulen?
Ja, also man kann das von Anfang an sehen. Also wir haben manchmal Jugendliche, die sich vorstellen, die einen sehr verschobenen Tag-Nacht-Rhythmus haben, wo oft die Eltern dann berichten, das war schon im Säuglingsalter so. Mein Kind war eher eins, das lange gebraucht hat, einzuschlafen. Und das hat sich durch die Kindheit durchgezogen. Und das ist auch familiär. Also ich habe dann oft auch Eltern, die auch eher Spättyp sind, die das an ihre Kinder mitgegeben haben.
Dann fängt ja hier das Problem schon an. Die Kinder müssen, wenn die Eltern arbeiten, früh in die Kitas gebracht werden, noch bevor die Eltern überhaupt mit der Arbeit beginnen, schon von klein auf. Ist das dauerhaft ein Problem? Macht das krank? Und wie könnte man das lösen?
Also genau, da arbeitet man natürlich ein Stück weit immer gegen die eigene Chronobiologie. Wir haben ja kurz gehört, man kann Einfluss nehmen, zum Beispiel durch die Exposition an Tageslicht oder auch, wann ich meine Mahlzeiten einnehme, wie ich mich bewege. Also das sind alles sogenannte Zeitgeber, Rhythmusgeber, die uns helfen, auch einen Rhythmus zu stabilisieren. Und mit solchen Maßnahmen kann ich ein Stück weit sogar auch einen Rhythmus ein bisschen nach vorne holen. Aber idealerweise kann ich natürlich so meinen Tag gestalten, dass es meiner inneren Uhr entspricht. Und da braucht es dann natürlich die Gespräche mit dem Arbeitgeber. Ist es möglich, dass man vielleicht etwas später starten kann, dass ich eine Gleitzeit habe? Wie ist das mit den Kindergärten? Die sind dann auch am flexibelsten. Schwieriger wird es dann natürlich, wenn die Kinder in die Schule gehen, weil da habe ich die fest vorgeschriebenen Zeiten.
Ja, da haben wir jede Menge zu tun und zu regeln in den nächsten Jahren, würde ich sagen. Können Sie sich erklären, warum der Powernap, der kleine kontrollierte Mittagsschlaf, noch nicht überall standardmäßig in unsere Arbeitswelt eingezogen ist, wie das in Japan der Fall ist?
Also eigentlich sagen Schlafforschende, dass der Nachtschlaf ausreichen sollte, sodass man gut durch den Tag kommt, ohne einen Powernap zu benötigen. Da sind wir natürlich wieder bei der Nacht und da sind wir auch bei einem frühen oder sogar zu frühen Arbeitsbeginn. Dennoch bin ich eine große Freundin der Idee, dass es zum Beispiel einen Ruheraum gibt, in dem man sich zurückziehen kann. Und wenn man dann sagt, jetzt geht gerade irgendwie einfach gar nichts mehr, dann kann man sich kurz hinlegen. Der optimale Powernap dauert vielleicht 20 Minuten, jedenfalls nicht mehr als 30 Minuten, sollte möglichst früh am Nachmittag stattfinden. Und dann kann ich aber auch darauf hoffen, dass ich danach leistungsfähiger an meinen Arbeitsplatz zurückkomme. Dennoch braucht auch das eine Unternehmenskultur, die das eben begrüßt und nicht vielleicht sogar sanktioniert. Denn immer wenn meine Kolleginnen und Kollegen jedes Mal, wenn ich mich in den Ruheraum zurückziehe, beginnen zu tuscheln, dann werde ich das über kurz oder lang dann nicht mehr machen.
Müdes Deutschland, was tun gegen Schlaflosigkeit? Das ist unser Thema heute im Forum bei SWR Kultur. Und wir wollen natürlich auf jeden Fall darüber reden, wie man einen Ausweg findet aus seinen Schlafproblemen. Wie bleibt man cool entspannt, wenn man todmüde ist und trotzdem wach und nicht schlafen kann?
Ja, ich glaube, da sind wir wieder beim Thema Kontrolle. Also was Menschen mit Schlafstörungen und insbesondere der Insomnie, also bedeutsam ein- und oder durch Schlafstörungen mit auch einer Tagesbeeinträchtigung erleben, ist ja ein totaler Kontrollverlust. Und das ist schon auch so, dass wir in der Schlaftherapie, der sogenannten kognitiven Verhaltenstherapie für Insomnie, dass wir da zunächst einmal auf den Schlaf fokussieren und versuchen, Menschen die Kontrolle über ihren Schlaf zurückzugeben. Aber wir haben vorher schon darüber gesprochen, das Wichtige ist natürlich auch, dass man dann zu einem bestimmten Zeitpunkt diese Kontrolle zurückfährt und dann eben auch loslässt und so wieder ein natürliches und gutes, entspanntes Ein- und Durchschlafen ermöglicht.
Also ganz wichtig ist, wenn ich im Bett liege und anfange zu grübeln und auf die Uhr gucke, ich kann nicht einschlafen, dass man in dieser Situation tatsächlich das Bett verlässt und am besten irgendwas ganz Stupides tut. Ja, also manche Erwachsene putzen zum Beispiel den Backofen oder aber ich setze mich hin, lese ruhig ein Buch, also irgendetwas, was mich runterbringt. Und wenn ich dann wieder eine Müdigkeit verspüre, dann gehe ich zurück ins Bett. Aber bitte unter Vermeidung mit dem Blick auf die Uhr und diesem inneren Druck.
Viele Menschen klagen ja auch über dieses sogenannte Hyperarousal, dass sie ein Gedankenkarussell haben, dass sie am Grübeln sind, dass sich alles im Kopf dreht. Kann man das irgendwie in den Griff kriegen? Vielleicht durch Listen machen, irgendwas aufschreiben vorher?
Ja, also kann man natürlich. Wir machen zum Beispiel mit unseren Patientinnen und Patienten auch viel Entspannungsübungen. Das ist ein wichtiger Bestandteil der Schlaftherapie. Aber ich glaube auch immer, man darf sich ja fragen oder man darf das eigentlich als Einladung verstehen, so einen Gedankenkreisen sich mal zu überlegen, woher kommt das denn? Und ich kenne da jetzt keine wissenschaftlichen Studien dazu, aber meine Hypothese ist ein bisschen, dass wir uns ja heute in unserem Alltag sehr wenig mit unseren Gedanken beschäftigen. Also wir sind immer am Handy, wir sind eigentlich immer irgendwie abgelenkt. Und unter dieser Annahme ist es eigentlich ja nachvollziehbar, dass diese Gedanken dann auch irgendwann einfordern, gedacht zu werden. Und das tun sie aber leider eben genau dann, wenn diese Möglichkeit besteht, wenn wir dem Kopf diese Möglichkeit geben. Und das ist nun mal, wenn wir einschlafen möchten. Und die Schlussfolgerung daraus wäre eben, sich am Tag schon mehr mit den eigenen Gedanken zu beschäftigen, sich bewusste Gedanken Zeit zu nehmen, um dann vielleicht zu verhindern, dass das Gedankenkarussell am Abend so stark auftritt.
Und ich will noch ergänzend sagen, Frau Blume hat ja die kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie erwähnt. Es geht ja auch viel um den kognitiven Aspekt, nicht? Es gibt viele sehr dysfunktionale Annahmen im Zusammenhang mit Schlaf, wie vor allem, wenn man in sozialen Medien nach Informationen sucht. Man soll jede Nacht mindestens 7 Stunden schlafen. Man soll viel Tiefschlaf haben. Wenn man nicht schläft, dann lagern sich die Eiweißstoffe ab im Gehirn und das führt zu fürchterlichen Folgen auf lange Schiene und. Das ist natürlich in keinster Weise förderlich und das ist ja nun auch ein wichtiger Aspekt, dass man genau solche Dinge halt auch thematisiert und vielleicht auch bewertet und vielleicht sich einfach auch mal auf Schwarz auf Weiß aufschreibt, um sich auch vor Augen zu führen, wie unsinnig die meisten dieser Annahmen auch sind. Und ich denke, es geht halt auch primär darum, dass man wirklich auch eine Mindset-Veränderung auch herstellt. Dort gibt es unterschiedliche Maßnahmen und diese Mindset-Veränderung, die spielt schon auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Es ist nicht immer alles so katastrophal, wie wir annehmen.
Sorgen und Nöte, ja. Das Schlimmste, was passieren kann, ist manchmal gar nicht so schlimm, ne, wenn man es bis zu Ende denkt. Andererseits ist es ja auch so, dass Menschen reale Ängste haben, auch Angststörungen. Das ist ja gar nicht so einfach, zwischen Schlafstörung und Angststörung zu unterscheiden manchmal, oder?
Es gibt natürlich Angststörungen, die sind eindeutig Angststörungen, aber auch bei Angststörungen tritt häufig die Insomnie auf als begleitende Erkrankung, als Komorbidität, wie wir das sagen würden. Und andererseits wissen wir aber auch aus der Forschung, dass auch eine Insomnie, also bedeutsame Ein- und oder Durchschlafstörungen, auch die Entstehung einer Angsterkrankung begünstigen können. Das heißt, die beiden muss man natürlich immer zusammen denken. Die Forschung würde auch die Idee unterstützen, dass man, wenn man eine Angsterkrankung behandelt, dass man auch einen Fokus auf den Schlaf legt und auch diesen immer mitbehandelt, weil dadurch eben ein zusätzlicher Benefit auch entstehen kann. Es gibt aber auch Fälle, in denen hat die Insomnie an sich wirklich Teile einer Angststörung, nämlich dann, wenn Menschen starke Angst haben vor den katastrophalen Folgen, die ein Schlafmangel für sie persönlich hat. Also Reizbarkeit, Unkonzentriertheit, Fehler machen und so weiter. Und da setzt aber eine Methode aus der kognitiven Verhaltenstherapie für Insomnie an. Wir sorgen nämlich dafür, dass unsere Patientinnen und Patienten weniger Zeit im Bett verbringen und dadurch auch häufig weniger schlafen. Und das ermöglicht ihnen gleichzeitig aber auch zu lernen, neben anderen positiven Effekten, dass diese katastrophalen Folgen gar nicht eintreten. Und so kann man dann auch diese Angst relativ effektiv psychotherapeutisch behandeln.
Wenn ich jetzt ein bisschen zusammenfasse, dann habe ich den Eindruck, wir haben unter anderem auch ein Problem mit dem Schlafen, weil das ja eine Zeit des Nichtstuns ist. Und wir dürfen uns auch einfach mal ausruhen und uns das zugestehen, dann hilft das auch. Ist das so?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, das ist halt auch so eine Perspektive, eine Denke, die halt auch häufig, muss man aber auch sagen, ja, vermittelt wird, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, vor allem in sozialen Medien, dass es halt einfach nur um Schwarz oder Weiß geht. Entweder schlafe ich oder ich habe nicht geschlafen. Dementsprechend habe ich nicht die Erwartungen, die ich an mich stellen sollte, zufriedenstellendermaßen erfüllt. Aber Ruhe, Ruhe in der Nacht, man ruht, hat wenig Aktivierung in der Nacht und am Tag, findet die Hand um ihren Platz, die Aktivität. Das hilft einem auch. Ich war auch in einer schönen Studie beteiligt, wo wir das halt gesehen haben, dass Leute, die genau diesen Kontrast aufrechterhalten, regelmäßig, auch wenn diese Leute Insomnien hatten, auch wenn diese Leute nicht so lange geschlafen haben, wie sie sollten, hatten sie trotzdem viele gesundheitliche Vorteile auf lange Schiene. Und das ist eben auch was Wichtiges, was man auch mal hervorheben sollte. Das Ruhen in der Nacht ist trotzdem auch eine Erholung.
Und viele Menschen unterschätzen, wie viel Schlaf sie bekommen. Das ist ganz typisch auch für die Insomnie. Wir sprechen bei der Insomnie auch über eine Schlafwahrnehmungsstörung. Das heißt, es findet Schlaf statt. Der wird aber im Gehirn, aus welchen Gründen auch immer, nicht als Schlaf verbucht. Und man könnte vielleicht auch sagen, der Körper holt sich schon den Schlaf, den er absolut notwendigerweise benötigt.
Also ein bisschen Entwarnung hier. Das ist gut. Sie haben gerade Social Media und Internet angesprochen, Herr Benedikt. Es ist ja der Fall, dass im Internet wirklich alles Mögliche kursiert. An Hilfsmitteln und Mittelchen, die jungen Leute greifen vermehrt dazu, tauschen sich auch aus. Also das ist wirklich ein richtiger Hype. Da geht es um Baldrian, Melatonin, um Cannabisöl und um Sleep Maxing ganz allgemein, also den Schlaf zu maximieren, um Schlaftracker, Schlaffesten und Eye-Rolling und so weiter, was nicht alles. Gibt es denn irgendwas davon, wo Sie sagen, das braucht man unbedingt und von irgendwas anderem da bitte absolut die Finger weglassen?
Ich meine, da muss ich jetzt auch mal eine Lanze brechen für diese Thematik auch in sozialen Medien. Es ist doch schön, dass Leute das Thema Schlaf zum Thema machen. Weil es ja einfach auch widerspiegelt, dass Schlaf auch immer mehr und mehr in das gesellschaftliche Bewusstsein kommt und dass die Leute auch verstanden haben, dass es nicht irgendwie so eine sinnlose Aktivität in der Nacht, nein, die erfüllt ganz viele wichtige Funktionen. Natürlich, wenn man dann im Einzelnen durch die unterschiedlichen Maßnahmen geht, die dort so angeboten werden oder propagiert werden, wie sich den Mund zuzukleben oder 10 Kiwis am Abend zu essen oder 1 Kilogramm herbe Sauerkirschen und. Da muss man natürlich sagen, klar kann man immer, wenn man will, irgendwo irgendwas finden, was vielleicht in irgendeiner Weise andeuten könnte. Das könnte bei einer ganz, ganz kleinen Stichprobe mal geholfen haben. Aber für die meisten ist es dann halt einfach so, dass es dann schon eher fragwürdig ist, nicht? Und natürlich muss man das Ganze auch kritisch beäugen und auch reflektieren, ob da mit dem Leid von Leuten halt auch gespielt wird, weil man halt vermarktungstechnisch auch Dinge an die Leute bringen will, nicht? Und die dann entsprechend aufgrund ihres Leidensdrucks auch bereit sind, viel auszugeben. Ich habe beispielsweise, das ist schon so ein Dauerthema auch hier in Schweden, immer dieses Mouth-Taping, wo man sich halt den Mund mit so einem Klebestreifen zuklebt. Das ist so mein persönliches Hassobjekt, oder meine Hassempfehlung, weil natürlich immer propagiert wird, ja, der Fußballer macht das, die Persönlichkeit macht das. Und dann kriegt man immer den Eindruck, dadurch schlafen alle Menschen auf der Welt wieder besser und es gibt keine Schlafprobleme mehr. Wenn das so leicht wäre, dann wären wir schon längst im Ziel.
Ja, das würde ich bei den Kiwis übrigens auch sagen. Dann gäbe es meinen Job als Schlaftherapeutin nicht mehr. Nein, aber was ich, glaube ich, die schöne Botschaft ist doch eigentlich, der Schlaf liegt in uns. Und all diese Dinge sind immer nur eine symptomatische Behandlung. Wir haben aber mit eben der kognitiven Verhaltenstherapie für Insomnie eine Behandlungsform, die wirklich ursächlich an Schlafproblemen ansetzt. Und deshalb denke ich immer, ja, man kann das mal probieren, wenn man Schlafprobleme hat. Jetzt vielleicht nicht das Mouth-Taping und auch bei den 10 Kiwis, da würde ich eher Abstand davon nehmen. Aber in dem Moment, wo man dann das Gefühl hat, das hilft nicht, das verbessert meinen Schlaf nicht zufriedenstellend, dann sollte eine Therapie durch einen Experten, eine Expertin auf dem Plan stehen, die es in Deutschland mittlerweile übrigens auch per App gibt, in den sogenannten digitalen Gesundheitsanwendungen. Die kann also vom Hausarzt, von der Hausärztin beispielsweise oder auch von PsychotherapeutInnen verschrieben werden. Und dann muss man wirklich ursächlich ansetzen und dann hilft eben dieses Pflästerchen drüber kleben nicht mehr, weil die Schlafstörung unter dem Pflaster, die bleibt eben.
Aber Melatonin oder Schlaftracker sollte man nicht vorher mal ausprobieren?
Vielleicht kann ich da kurz was zu erzählen. Also was, glaube ich, bei diesen ganzen Dingen, die jetzt genannt worden sind, den Effekt hat, das ist, dass ich eine Schlafroutine etabliert habe. Und das ist ja in unserem Stufenschema auch immer das Erste, dass ich auf eine gute Schlafhygiene achte. Und vielleicht hilft mir die Kiwi am Abend, weil ich das immer wiederholt tue. Oder vielleicht hilft mir auch das Schlaftracking, weil ich dann sehe, ich habe ja eigentlich viel mehr Schlafzeit, als ich so gedacht habe. Also das könnte ja schon ein erster Ansatz sein, auch Richtung einer Insomnietherapie, dass ich einfach nur aufschreibe, wie viel ich geschlafen habe. Mhm. Das hilft ja oft schon Patienten.
Also Schlafhygiene meinen Sie auch, ja. Um das gerade nochmal kurz zu erwähnen, dass man eine ordentliche Matratze hat, dass man einen gut gelüfteten Raum hat, dass die Raumtemperatur stimmt, dass es einigermaßen ruhig ist, dass man vielleicht ein Ritual vorher hat und zu einigermaßen regelmäßigen Zeiten ins Bett geht, ne? Das war das Wichtigste,
richtig,
oder?
Richtig. Dunkler Raum gehört noch dazu.
Aber ich meine, das, was Sie vorhin da auch erwähnen, Frau Kante, zum Beispiel mit den Schlaftrackern, nicht? Das ist natürlich auch total interessant, weil wie alles im Leben hat die Medaille häufig zwei Seiten. Und es ist eben nicht nur ach, schlimm, 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 sondern es gibt eben möglicherweise auch Vorteile. Und ich habe beispielsweise auch in einer Studie mitgewirkt, wo wir halt gesehen haben, Leute, die eigentlich an so einer Insomnie litten, nicht weniger geschlafen haben als der durchschnittliche Bürger, aber trotzdem eine Insomnie-Problematik hatten. Die haben dann halt auch so einen Schlaftracker benutzt. Und das hat nämlich überhaupt nicht entgegen unserer Erwartung dazu geführt, dass sie dann noch schlechter schliefen, weil sie ja noch mehr darauf fokussiert waren, sondern dass die Leute ja gesagt haben, ich schlafe ja gar nicht so wenig. Mhm. Und dann gibt es halt auch, wobei das natürlich immer mit dem Therapeuten im Zusammenhang mit dem Therapeuten auch durchgeführt werden muss, gibt es auch so schöne Schlaftracker, die Ihnen beispielsweise auch einen Hinweis darauf geben könnten, ob es mit Ihrem Atmen unterm Schlaf nicht so richtig gut ausschaut. Und man weiß sogar, da gibt es schöne große Studien, dass viele gar nicht wissen, dass sie Probleme mit dem Atmen unter dem Schlafen haben und irrtümlicherweise durch die Gegend rennen und vielleicht 20 Kiwis essen, in der Hoffnung, es verändert sich was. Aber es ändert sich nichts. Mhm. Und da sind nämlich zum Beispiel Schlaftracker eine tolle Lösung.
Wir könnten noch sehr lange über viele Facetten dieses Themas reden, aber unsere Zeit ist so gut wie um. Ich würde Sie noch gerne fragen, für alle Menschen, die jetzt nicht behandlungsbedürftige Schlafprobleme haben, sondern für vielleicht auch Schicht- oder Nachtarbeiter oder andere, die gerne mal einen Tipp kriegen noch zur Schlafhygiene. Also ich habe zum Beispiel gelesen, warme Füße verkürzen die Einschlafzeit und Schäfchen zählen sollte man lassen. Das sagt eine Studie aus Oxford. Also besser ist es, sich friedlich grasende Schafe auf einer grünen Weide vorzustellen. Von Ihnen dreien bitte noch ganz kurz von jedem. Wie sieht Ihr persönlicher Schlaftipp aus, Frau Quante?
Tatsächlich ist das individuell. Ich muss für mich ausprobieren, was bei mir am besten funktioniert. Und dem einen helfen vielleicht die warmen Füße und der andere braucht eher das kalte Schlafzimmer. Also da sollte man einfach Dinge austesten und gucken, was man einbauen will. Und wichtig, wenn ich das gefunden habe, möglichst immer gleichbleibend abspielen, denn diese Routinen helfen uns tatsächlich sehr.
Frau Blume.
Sie haben mit den warmen Füßen tatsächlich einen meiner Top-Tipps, also nicht gerade jetzt bei diesen Hitzetemperaturen genannt, aber es ist so, man kann mit kalten Füßen nicht gut einschlafen. Das liegt auch daran, dass eben die Körpertemperatur am Abend absinken muss und das machen wir, indem wir Wärme über die Hände und Füße, über feine Gefäßgeflechte dort an die Umgebung abgeben und bei kalten Füßen funktioniert das einfach nicht. Das heißt, man kann mit einem warmen Fußbad oder vielleicht auch einer Wärmflasche am Abend gut arbeiten.
Herr Benedikt.
Da möchte ich gerne einen geliebten Fernsehstar meiner Jugend erwähnen, den Herrn Peter Lustig. Nach einem schönen, erlebnisreichen Tag am Abend einfach mal die Kiste ausmachen. Und damit meine ich natürlich heutzutage vor allem die ganzen Smartphones.
Müdes Deutschland, was tun gegen Schlaflosigkeit? Das war das Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit dem Neurowissenschaftler Professor Dr. Christian Benedikt von der Universität Uppsala, mit der Diplompsychologin und Schlafforscherin Dr. Habel-Christine Blume von der Uni Basel und mit der Kinder- und Jugendärztin Professor Dr. Mea Quante, Leiterin der Kinderschlafmedizin an der Kinderklinik in Tübingen. Mein Name ist Marion Theis. Danke Ihnen fürs Mitreden und Ihnen fürs Zuhören.